This is Spice A-Rack, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica Folge 289. Heute mit den Themen Brackets und Unbannings in Commander? Fragezeichen. Es wird am 22.04. noch eine Ankündigung geben. Wir nehmen davor auf, deswegen können wir noch nichts dazu sagen, aber wir wollen spekulieren, was sich in Commander für uns anders ändern müsste. Dann sind die Veränderungen oder sind Veränderungen für Standard gut, sprich 3-Jahres-Rotation, Decks bleiben in der Regel länger relevant und wir haben wenig Bannings, darüber wollen wir ein bisschen spekulieren. Und zu guter Letzt haben wir ein Community-Thema und zwar Magic the Gathering, bevor es cool war, wie es quasi von einem Nischen-Nerd-Thema zur Popkultur geworden ist. Das alles und noch viel mehr werden wir ein bisschen besprechen. Natürlich noch Ask Us Anything, aber zuerst mal Hi Marc und frohe Ostern. Wie geht's dir?
Frohe Ostern, dann können wir noch sagen, die Leute, die es hören, können es dann nicht mehr hören, aber wir können es noch sagen. Und mir geht's soweit ganz gut. Viel gemacht am Wochenende, viel gearbeitet für den YouTube-Channel und ein bisschen die Feiertage genossen. Wie ist denn bei dir?
Ja, nachdem ich letzte Woche zu Gast war in einem anderen Studio, bin ich jetzt tatsächlich wieder in meinem neuen Büro. Man sieht es halt im Videopodcast, dass man halt da einen leicht anderen Hintergrund hat. Die Möbel sind meistens gleich geblieben, auch das Setup ist großteils gleich geblieben, aber es wird auch noch ein Video geben, wie ich das alles hier neu vorstelle. Aber ja, es hat auf jeden Fall war sehr anstrengend, muss ich sagen. Also kann ich nicht empfehlen, umzuziehen und dann auch eine 4-Zimmer-Wohnung direkt wieder auszupacken, einzuräumen mit allem drum und dran. Also es war stressig, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben und dass jetzt sind es nur noch Detailarbeiten. Jetzt sind nur noch okay, wie verlege ich die Kabel hinter meinem PC?
Ja, aber das
wo
ist
kommen
ja,
die ganzen Karten hin? Aber das ist ja Spaß.
Das ist ja meistens das, was entweder liegen bleibt für immer oder halt die letzten 80% der Zeit fressen.
Genau.
Ich finde
so
es immer ganz gut. Es gibt in ganz vielen Bereichen des Lebens gibt's diese 80-20-Regelung. Ja. 80% schaffst du in 20% der Zeit und 20% die Rest musst du dann in 80% der Zeit machen.
Ja, genau so. 20% der Decks nehmen 80% der Meta ein oder so.
Ja.
Aber genau, bevor wir natürlich einsteigen, ein obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy Drink, Hydration Drink. du hast tatsächlich den 4-Jahres Geburtstay Special Edition.
Das Birthday Bunny.
Gibt's auch schon 4 Jahre, Holy. Crazy, oder?
Das ist crazy. Ich habe auch nachgeguckt, wie lange wir schon dabei sind, wie lange wir mit Holy ja schon interagieren. Wir sind jetzt auch schon. Wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, heute und Tag der Aufnahme tatsächlich 2-Jähriges.
Oh, wow. Das ist crazy.
Müsste das, glaube ich, sogar sein. Dementsprechend, die Hälfte der Zeit begleiten wir es schon. Bin gespannt. den habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich kann Ihnen die Kamera zeigen, weil ich ihn dabei habe, damit ich ihn probieren kann. Und ich mag ja Hasen sehr.
Ja.
Und dementsprechend bin ich gespannt. Ich hoffe, der ist gut.
Definitiv. Und wenn ihr Getränke ausprobieren wollt von Holy und vielleicht einen schicken Shaker noch dabei haben wollt, dann schaut vorbei bei weareholy.com/radioravnica und spart etwas Geld mit den Codes Ravnica10, 10% auf euren Einkauf oder Ravnica5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Ihr unterstützt uns dabei eben indirekt und könnt gleichzeitig diese Getränke genießen. Das heißt, wenn ihr ohnehin Energy-Drinks sucht und uns vielleicht unterstützen möchtet, dann schaut gerne vorbei weareholy.com/radioravnica. Und dann machen wir weiter mit dem ersten Thema für heute, und zwar der Commander-Announcement von 22.04. Wie gesagt, es liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in Zukunft. Wir nehmen am Montag, also einen Tag vorher auf. Aber wir haben ein paar Meinungen zu den Änderungen, die das Commander-Format-Panel vor längerer Zeit eben gemacht hat. Wir haben jetzt die Game-Changer-Liste als eine quasi Semi-Bann-Liste für manche Brackets, also für manche Gruppierungen des Power-Levels sind es auch so Kategorien, wo man sagt, okay, davon nur 3 oder ne und so weiter und so fort. Wie ist es denn für dich gewesen seit der Änderung? Hast du eine signifikante Änderung in Commander irgendwie gespürt oder hast du das Gefühl, dass diese Änderungen viel gebracht haben?
Nee, eher das Gegenteil. Ich habe das Problem, dass Leute hingehen und versuchen, Bracket 1, Bracket 2 einfach zu brechen.
Mhm.
Das heißt, so crazy, verrückte, starke Decks, wie nur irgendwie möglich in diese Brackets zu hauen. Was ja nicht der Sinn der Sache ist, was nicht der Gedankengang dahinter ist. Andere Leute verstehen es einfach nicht, dass es einfach eine Gesprächsstoff darstellen soll und halt nicht hingehen soll und soll einfach eine Regelung darstellen. Weil Regelungen haben wir tatsächlich einfach genug. Und das verstehen sie einfach nicht. Dazu kommt, dass die Game-Changer-Liste sehr random ist. Da sind halt ein paar Sachen drin, wo ich sage, oh Leute, da fehlen noch ein paar Sachen. Ich hoffe, dass die geupdatet werden. Gleichzeitig bin ich auch gespannt, was sie mit der Banned-List machen. Also ich glaube tatsächlich, vom Grundgedanken her, es hat sich nicht viel geändert, außer dass die Leute sich entweder darüber lustig gemacht haben oder tatsächlich sie hingegangen sind und eben versucht haben, das zu brechen. Was ja beides einfach nicht der Gedankengang dahinter ist.
Ja, also ich meine, man kann sich auch darauf einigen. Man kann sagen, hey, Bracket 1, aber wir versuchen das so krass zu brechen, wie es geht mit dem Regelset, den man dann hat. Aber es muss halt, also es bringt nichts zu sagen, hey, wir sind Bracket 3 und dann reibt sich jemand die Hände, weil er sagt, hey, ich bin für ein Casual-Meta, habe ich mich genau ausgelegt, dass ich dagegen was tun kann. Mm. Und ich glaube, wenn man die Brackets richtig verstanden hat, was ein großes Aber ist, dann ist das immer noch ein ganz gutes Tool, um halt eben zu sehen, okay, wie funktioniert das Ganze, wo kategorisiere ich mich eben rein. Aber ich stimme dir zu, gerade die Game Changer waren, glaube ich, die am heißest diskutiertesten Karten, wo man eben gesagt hat, okay, sind da wirklich alle drin, will man eine breite Fläche an Game Changers drauf haben oder will man eher eine kleinere Fläche haben, will man zu jedem Game Changer eine Diskussion führen, ob das jetzt ein Game Changer wirklich ist oder nicht. Ein paar Leute haben auch darüber diskutiert, ob die auch gleich verteilt werden sollten, von wegen, ne, Rot hat eigentlich nur zwei Karten mit Jeskai's Will, Underworld Breach, Grün hat nur drei, dabei ist es irgendwie die stärkste Farbe. Und es gibt auch viele Fragen. Das heißt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie alles ankündigen werden. Aber was wären denn Sachen, wo du sagen würdest, okay, was erwartest du denn? Was werden sie machen? Werden sie mehr in die Game Changers reingehen und sagen, wir entbannen jetzt großflächig sehr viele Sachen, nur um sie dann auf Game Changer Liste zu packen? Oder glaubst du, sie wollen eher kleinere Veränderungen haben und nicht so viel auf einmal zu verändern?
Ich vermute, dass sie tatsächlich mit der Bannedlist einiges machen werden, um eben die Sachen in die Game Changer zu machen. Auf der Bannedlist sind viele alteingesessene Karten, die vielleicht nicht mehr so krass sind. Coalition Victory fällt mir da immer wieder ein.
Ja.
Es ist einfach eine Argumentation, die halt einfach bei jedem kommt. Ich kenne Karten auf der Bannedlist. Ich habe teilweise Sachen davon gespielt, bevor sie auf der Bannedlist waren. Wie zum Beispiel Sylvan Primordial. Super, super stronge Karte im Commander. Weiß ich nicht, ob die wiederkommen muss. Persönlich sehe ich das nicht, dass die wiederkommen muss. Genauso wenig wie die Karten, die gebannt wurden mit Mana Crypt, Jeweled Lotus und so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, und das ist das, was ich wirklich spannend finde. Ich hoffe, dass sie die Bannedliste nicht auflösen. Aber ich hoffe, dass sie tatsächlich Sachen von der Bannedlist mal runternehmen, sie in den Game Changer tun. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit, egal in welchem Banning Announcement wir reden, sage ich die ganze Zeit, entbannt mehr Shit und im Notfall bannt ihn halt wieder. Wo ist das Problem? Man kann doch mal testen und dann hat man halt eine Season, wo halt jeder Primeval Titan kauft. Dann ist das halt so. Und wenn er dann zu strong ist, dann geht er halt wieder weg.
Ich scroll gerade durch die Bannliste und es gibt schon so ein paar, wo ich mir denke, also ist zum Beispiel Gifts Ungiven, ist es wirklich zu stark? Vor allen Dingen, es gibt doch eine legale Variante oder eine ähnliche Gifts Ungiven-Karte. Ich glaube, die Sorcery Speed, die ist aber, glaube ich, auf der Reserved-List. Und also ich meine, da war was, was einen relativ ähnlichen Effekt hat. Und die günstige Alternative, weil Gifts Ungiven habe selbst ich irgendwie 4-5-mal im Bein da rumliegen und weiß eigentlich nicht, woher. Die ist halt. Also die günstige Version davon ist gebannt, aber die teure Version nicht. Oder auch sowas wie Golos war, glaube ich, auch damals ein sehr kontroverser Bann. Weil klar, er war so der beliebteste Five-Color-Commander, den es halt irgendwie gab. Und jetzt ist das halt eben Kenrith. Also ich weiß nicht, ob man wirklich was gewonnen hat, wenn man den einen mit einem anderen austauscht.
Ja, der eine macht halt was mit Ländern. Das ist halt oftmals ein anderer Punkt tatsächlich.
Das macht's halt, das fixt es halt direkt, ne?
Ja.
Aber gibt's denn Sachen auf der Liste, neben den Sachen, die du jetzt schon so ein bisschen gedroppt hast, wo du sagst, eigentlich müsste das schon runter?
Ja, persönlich. Ich bin ein Riesengegner von Bio the Rhythm auf der Commander-Liste. Ich weiß, warum sie drauf ist. Weil sie halt tatsächlich einfach das Problem besteht, dass wenn niemand, also man spielt ein Board Clear, man spielt Biorhythm, man hat einen riesengroßen Draw. Also für die Leute, die es nicht wissen, Biorhythm ist ein sehr, sehr teurer Spell für 8 Mana. Und in Grün.
Ja.
Und er sagt dabei im Endeffekt nur, jeder Spieler bekommt die Lebenspunkte an Anzahl der Kreaturen, die er hat. Wenn jemand halt keine Kreaturen hat, hat er halt verloren.
Ja.
Und das erzeugt halt so nicht spaßige Commander-Optionen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Herrgott, wir haben so viel Schlimmeres, was keinen Spaß macht im Commander. Und dementsprechend finde ich das wirklich, ich weiß nicht.
Vor allem, man muss auch noch dazu sagen, wenn wir sagen, die sollen geunbanned werden, dann sind die ja, also dann kommen die ja trotzdem auf die Game-Changers-Liste.
Genau,
das heißt,
genau,
es gibt immer noch diese Regulierung von wegen, wie Rhystic Study ist eine Karte, die sieht man vielleicht nicht gern gegenüber vom Tisch. Aber grundsätzlich ist es halt so ein Ding, wo man sagt, ja, also hier ab und zu in einem High-Power-Deck sehe ich das schon so. Und so halt vielleicht auch mit Biorhythm, ne?
Genau, also das ist halt genau der Punkt. Genauso ist es für mich Recurring Nightmare. Recurring Nightmare ist zwar eine saustarke Reserved-List-Karte, die halt super viel Value macht. Ja, und Recurring Nightmare ist eine 3-Mana-Verzauberung, die halt sagt, man nimmt die Verzauberung zurück auf die Hand, man opfert eine Kreatur und danach darf man eine Kreatur aus dem Friedhof ins Spiel bringen, aber nur wie eine Sorcery Speed. Die ist sehr, sehr mächtig und macht sehr, 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 sehr viel Value. Ja, keine Frage. Aber ganz im Ernst, wir haben so viel mehr powervolle Karten in diesem Commander drin, dass ich sagen würde, Recurring Nightmare ist nicht das Problem.
Ja, das stimmt schon.
Also da gibt's ein paar. Auf der anderen Seite gibt's halt auch viele, wo ich sage, boah, wenn die entbannen, haben wir ein richtiges Problem. Aber ich glaube, die beiden sehe ich halt so als, naja, plus halt Coalition Victory. Das sind so die drei, wo ich sage so, hey, da könnte man safe dran gehen.
Ja, also ich persönlich würde, glaube ich, Golos sehen als Endbann, weil, also klar, es ist vielleicht ein bisschen lazy und man könnte sagen, okay, also ich glaube, der wurde halt gebannt aus Diversitätsgründen und nicht, weil er zu stark ist. Trotzdem würde ich ihn vielleicht auf die Game-Changer-Liste erstmal bringen, einfach nur, um noch klar zu machen von wegen, hey, wir haben einen Blick drauf. Aber auf der anderen Seite, mit Golos ein Gates-Deck zu bauen, Five-Color-Gates-Deck, war halt optimal. Das war halt richtig spaßig und hat richtig gut funktioniert. Und mein Garth One-Eye-Gates-Deck war auch geil. Aber es hat sich schon immer so ein bisschen angefühlt, als ob so zwei verschiedene Ebenen gegeneinander konkurrieren. Einmal dieses, ich will eigentlich blinken und den maximalen Value von Garth One-Eye holen. Auf der anderen Seite will ich aber auch meinen Mazes-Endplan verfolgen. Und das hat so ein bisschen für Schwierigkeiten gesorgt. Deswegen, also ich persönlich würde mich über Golos sehr freuen. Und eine Karte, von der ich also gar nicht so, also nicht wirklich verstehe, ist Ruffalos, Ladoa Emissary, ein 2-Mana 2-1 Elf Legend. Der tappt, add one green mana to your mana pool for each forest you control. Ich verstehe, dass man damit sehr schnell sehr viel Mana machen kann, aber sehr schnell sehr viel Mana machen kann man doch auch mit so vielen anderen Sachen, oder?
Ja, aber er ist halt ein Saver Mana Rock, der halt 3-4 Mana macht im Monogrün, in der Command Zone.
Ja.
Also man spielt ihn halt Turn 2 und Turn 3 hat man halt mindestens 5 Mana. Ohne, dass man vorher Steine oder sonst was
gespielt
hat.
Sure, aber das Ding ist halt,
man hat ihn halt in der Command Zone. Das ist halt der große Unterschied. Das ist selber
Argumentation. Das ist halt in Mono Green halt auch. Genau. Ne? Also es ist halt, es ist limitiert, was du damit anstellen kannst. Aber so, ich verstehe schon.
Selbe sage ich halt zu Grizzlebrand. Es gab eine Zeit lang, da war Grizzlebrand als Commander gebannt. Es gab eine Zeit, in der es eine Band ist, gab, die man nur als Commander gebannt ist. Und ich die ganze Zeit dachte, Grizzlebrand als Commander ist halt nicht dumm. Grizzlebrand im Commander ist halt rappeldumm. Aber als Commander doch nicht. Und dann habe ich den mal, haben wir den mal so eine Phase gehabt, wo wir uns aufgelehnt haben und gesagt haben, scheiß auf die Bandlist, wir spielen mit allen Karten, die auch gebannt sind.
Bracket und, 6.
Naja, das war ein Problem.
Ja.
Weil Grizzlebrand, dadurch, dass du ihn immer hattest, wann du ihn brauchtest und immer reinkamst, du hast keine schlechten Starts gehabt. Und genauso mit Ruffalos, ein anderer Kollege von mir hat Ruffalos gespielt, du hast mit Ruffalos keine schlechten Starts.
Ja.
Es ist einfach nicht so, dass du halt irgendwo mittendrin auf der Strecke verreckst. Und das ist halt ein sehr, sehr, sehr krasses Ding. Deswegen, ich weiß, warum er drauf ist. Ist aus demselben Grund wie zum Beispiel Braids Kabal Minion. Weil wenn du mit ihr einen guten Start hast, hat der Gegner nie wieder einen guten Start. Und niemand hat mehr Start.
Und ja, okay, das ist ein fairer Punkt.
Das sind so Argumente, die man finden kann. Ähnliches Punkt ist auch mit vielen anderen Sachen, die wirklich als Commander, wie zum Beispiel Leovold oder so, die gemacht sind, aus gutem Grund. Ich finde es viel spannender, wo ich es nicht verstehe, ist Sway of the Stars. Das ist eine 10-Mana-Sorcery, die halt sagt, jeder Spieler mischt seine Hand, seinen Friedhof und alle Permanenten, die er besitzt, in sein Deck, zieht danach 7 Karten und jeder hat nur 7 Leben.
Ja. Ich glaube, das ist so ein typisches Reset-Ding, wo man sagt, okay, niemand möchte 4 Stunden Commander-Runde spielen. Und man sagt halt, okay, man schaffelt hier irgendwie alles rein und man fängt quasi wieder bei 0 an, außer dass die Lebenspunkte halt. Ah, nee, doch, die Lebenspunkte werden ja auch zu 7 so.
Ja, Lebenspunkte auf 7 ist zwar fair, glaube ich.
Ja.
Also dann spiel mal eine Commander-Runde mit 7 Leben.
Ja, ich glaube, aber das ist ja so ein typischer Punkt, wo ich sage, das hätte ich gerne auf einer Game-Changer-Liste, damit mein Gegner sagt, hey, ich habe übrigens Sway of the Stars drin.
Ja, ja, ja.
So von wegen, ah ja, alles klar, ich kann mich darauf einstellen, dass das deutlich länger werden kann als das, was ich dachte.
Genau, also generell ist es ja so, da, zu diesen Effekten gibt es ja einige Sachen.
Ja.
Wir haben das auch mit Upheaval, die ja alle permanenten Zug auf die Hand gibt.
Mhm.
Und so Sachen, da muss ich auch sagen, das ist einfach sehr, sehr krass. Auf der anderen Seite hat man auch andere Sachen, die halt alles zerstören, die Lebenspunkte auf 1 setzen und so weiter und so drin. Also es ist schon, es gibt schon eine Menge auf dieser Bandlist, die auch aus Sinn machen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Es gibt aber ein paar Sachen, wo ich sage,
Was hältst du denn von den großen Unbannings, wo viele Leute drauf gefordert haben? Dockside Extortionist, Jeweled Lotus und Mana Crypt. Mana Crypt ist momentan wieder am Steigen vom Preis her, weil viele Leute, glaube ich, darauf hoffen oder erwarten, dass es ein Game Changer wird, anstatt dass es gebannt wird, dass es gebannt bleibt. Wie siehst du das?
Ja, Schmutz kann man einfach gebannt lassen und sollte einfach noch versuchen, dass man den Solring auf die Liste schreibt. Ich bin immer noch so salty darüber, dass sie den scheiß Solring nicht da drauf geworfen haben. Nur aus irgendwelchen hirngespinstischen Argumentationsgründen, weil sie halt nicht alle anpissen wollten. Und wenn du in irgendwelche Communities reingehst und redest mal mit denen und sagst, Leute, was haltet ihr denn von dem Solring? Und du hast mittlerweile so viele Communities, die sagen, ja, ich spiele keinen Solring bei mir im Deck. Nö, ich habe den auch nicht mehr im Deck. Einfach nur, weil es halt für die Leute okay wäre, wenn der nicht mehr da wäre. Aber den als Game Changer, das wäre so ein
das
bisschen.
Das ist halt, du machst halt quasi alle Precons, die jemals gedruckt worden sind, sofort illegal, wenn du den, nicht illegal, aber du würdest den auf Bracket 3 packen oder so.
Ja, ist ja okay, dann sind sie halt Bracket 3, das ist dann okay.
Aber dann neue Generation. Direkt das Power Level auf anderen Ebenen nachgezogen werden. Also ich verstehe deinen Punkt, das ist die gleiche Argumentation, aber das ist ja generell dieses ganze Problem mit den ganzen Brackets allgemein oder mit der Game Changer Liste bisher, dass wir sehr viele Effekte haben, die sehr gleich sind. Die aber anders genommen würden. Also sowas wie ein Enlightened Tutor in Weiß ist drin, aber im Grunde gibt's keinen Worldly Tutor. Kann man halt auch sagen, okay, Tutor ist doch Tutor, lass doch dann auch alle draufpacken. Aber das ist halt so ein bisschen die Frage. Also ich glaube auch nicht, dass sie die letzten Karten anfassen würden. Tatsächlich vielleicht noch am ehesten Dockside Extortionist, weil es halt ich verstehe das Argument da am meisten, weil gerade in CDH häufig der Grund war sozusagen, okay, so hat Rot eine Chance in CDH, weil du halt einen ziemlich powerful Two-Drop hast, den man auch flickern kann und so. Aber es ist halt auch, macht, glaube ich, für die Casual-Table nicht mehr Spaß. Also würde ich privat wahrscheinlich auch die Hände von lassen, aber könnte ich vielleicht sogar noch sehen, den wie halt Jeskha's Will auf die Game-Changer-Liste zu packen.
Oder Mana Geysir.
Oder Mana Geyser, ja. aber ich meine, wir werden es erfahren nächste Woche. Oder ihr werdet das nächste Woche bei uns erfahren, was denn tatsächlich passiert ist. Ob sie weitere Brackets hinzufügen, vielleicht sagen sie, hey, die Bracketliste war komplett Quatsch, wir machen wieder Power Level oder so. Soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Grundsätzlich bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da denn kommt. Und vor allen Dingen, ob es darüber hinaus noch was geben wird, ob sie sich noch was einfallen lassen haben, was über die Brackets hinaus zur Kommunikation irgendwie dazu hilft, weil das ist ja das große Problem, was sie lösen wollen. Und ja, was sie sich trauen zu entbannen, hoffentlich im großen Stil. Also ich hätte, glaube ich, mehr Bock auf eine breite Game-Changers-Liste als eine breite Bann-Liste, ehrlicherweise. Ja. Aber wie seht ihr das? Was erwartet ihr vom Commander-Format-Panel, was Commander in Zukunft angeht?
Schreibt uns gerne. Was haltet ihr davon schon? Wir können ja schon ein bisschen reingucken und sagen, was haltet ihr davon und können das vielleicht in unsere Folge mit aufnehmen.
Genau. Schreibt auf jeden Fall, wie ihr die Änderungen fandet, wenn ihr sie ja mitbekommen habt. Und dann werden wir nächste Woche darüber reden, was denn so passiert ist. Und wir machen mal weiter mit den Veränderungen, die es zu Standard gab. Erst Veränderungen in Commander, jetzt Veränderungen in Standard. Wir haben seit kurzer Zeit relativ plötzlich tatsächlich ein 3 Jahre Rotation für Standard bekommen. Wir haben die Änderung bekommen, dass wir Universe Beyond jetzt in Standard bekommen haben, als Hälfte der Sets. Das ist sehr viel, um so ein Competitive-Format Balance zu halten. Und vor allen Dingen, was wir jetzt mit Taki Dragonstorm sehen, ist, nicht viele neue Karten schaffen es, durchzukommen. Es gibt hier und da so ein paar Veränderungen. Das gerade Cory Steelcutter ist so ein bisschen gerade der heiße Scheiß in den Competitive-Formaten, aber sonst sieht man jetzt nicht auf einmal Absahn Midrange oder Jeskai Flurry oder sowas in der Art, sondern es bleibt bei Espa Selfbounce, Mono Red, Dimir Midrange, Dimir Selfbounce, Golgari Midrange, Xur, Up the Beanstalk und so weiter und so fort. Deswegen wollen wir ein bisschen Diskussion führen. Haben sich oder sollte Standard sich mehr verändern? Soll es gleich bleiben? Was sind die Pros und Kontras davon? Erstmal deine Meinung allgemein zu Standard aktuell. Würdest du es als ein gesundes Format bezeichnen?
Nein. Also das Problem an Standard ist einfach, dass in Standard aktuell man immer von zwei verschiedenen Formaten sprechen muss. Mhm. Wir haben das Best-of-One-Format in Arena und wir haben das Best-of-Three-Format auch in der Rede, aber meistens in Paper. Und dass wir da keine Trennung zwischeneinander haben, macht es unglaublich schwer, sowohl neuen Spielerinnen wie auch tatsächlich alteingesessenen Hasen irgendwas zu machen, damit mit den Daten zu machen und so weiter und so fort. Wenn wir uns die Metashares anschauen und sehen, wie viele Prozent einfach Mono-Red drin hat, ja, beziehungsweise das Gruul ist ja praktisch das Gleiche.
Ja, muss man jetzt dabei
sagen. Also das Mono-Red, das Gruul.
Die Mäusedecks.
Die Mäusedecks. Die jetzt auch so ein bisschen mit Izzet tatsächlich lustigerweise spielen. Die sind fast alle gleich. Und die übernehmen einen Großteil des Feldes, weil die im Best of One einfach gut sind.
Ja.
Die sind aber im Best of Three meistens gar nicht so gut. Ähnliches mit dem Dimir Selfbounce oder dem Esper Selfbounce. Ich habe das jetzt ein paar Mal gespielt, auf Magic Online tatsächlich. Und habe dann Best of Three gemacht. Und ich habe festgestellt, die ersten Matches gewinnst du. Das zweite und dritte ist wirklich schwierig. Und dann überlegt man sich halt so, okay, was ist denn überhaupt jetzt Meta? Was kann man denn jetzt spielen? Und ich glaube, dass es da sehr, 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 sehr schwierig ist, herauszufinden überhaupt, okay, wie sieht die Meta gerade aus? Und wenn die so aussieht, wie die meisten Online-Seiten es darstellen, dann ist es Schmutz.
Ja. Es ist schon sehr, sehr intensiv in eine Richtung. Also, ich habe das Gefühl, Esper Selfbounce als meistgespieltes Deck, und da ist ja noch nicht mal Dimir Selfbounce oder Dimir Midrange quasi mit einbezogen, sondern wirklich reines Esper Selfbounce, habe ich das Gefühl, ist schon seit 4-5 Monaten Top-Deck. Meistens direkt gefolgt oder in Abwechslung mit halt roten Agro-Listen. Und die sind ja auch schon eigentlich da seit Bloomberg, wenn man mal ehrlich ist. Also, das heißt, Bloomberg, weil Esper Selfbounce basiert halt ganz viel, auf viele Duskmourn-Karten, oder halt, ne, die Nurturing Pixie und This Town Ain't Big Enough von Thunder Junction. Das heißt, die Sets sind aber auch schon wieder eine gute Zeit her. Also, wir haben im Endeffekt seit Foundations nicht mehr, also seit Duskmourn eigentlich, keine signifikanten neuen Decks irgendwie dazu bekommen. Und das war halt Ende letzten Jahres. Seitdem kamen Foundations, Aetherdrift und Takir Dragonstorm raus, wo hier und da Stock-Up, wir haben drüber geredet, natürlich neue Karten dazukommen, aber im Großen und Ganzen bleibt das Meta gleich. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wir blicken natürlich so ein bisschen durch die Linse als sehr etablierte Magic-Spielereien, die halt sich jede Woche damit eben beschäftigen. Standard spielen wir beide zugegebenermaßen nicht, außer halt hier und da mal bei Magic Online. Und natürlich ist so ein bisschen die Sache, die Idee von dieser Drei-Jahres-Rotation oder ein längeres Standard zu haben, war natürlich, die Leute haben sich darüber beschwert von wegen, okay, ich kann mein Deck jetzt nur für noch dieses Jahr spielen oder danach ist es sowieso alter Schmuh. Das heißt eigentlich, dass wir die ganze Zeit die gleichen Decks sehen, sollte ja was Gutes sein, oder?
Ja und nein, weil jetzt kommt nämlich das große Problem, was für neue Leute gleichzeitig auch ein sehr schönes Problem, in Anführungsstrichen, ist, wenn ich jetzt auf Pioneer-Meta drücke und dann dort sehe, dass die aktuelle Meta 28,6% Mono-Red Agro beinhaltet. Genau wie im Standard. Ist es zwar auf der einen Seite schön, dass man sieht, okay, da werden sogar viele Karten aus dem Standard-Set drin gespielt und ich kann den Transition von Standard zu Pioneer halt machen, wenn es demnächst dann soweit kommt. Mhm. Ja, mit meinen ganzen Mäusen und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann da hingehe, habe ich immer noch kein anderes Format. Und ich finde, das ist halt so ein problematisches Ding einfach dabei, dass man sagt, okay, Standard hat 3-4 Decks und die verändern sich nicht, weil ein paar der Sets einfach sehr, sehr, sehr starken Einfluss hatten. Inklusive auf jeden Fall Duskmourn. Das ist eine Sache, die ich rückwirkend sehr, sehr stark einrechnen muss, weil ich Duskmourn am Anfang für nicht allzu stark gehalten habe. Und mittlerweile sehe, da ist eine Menge überall mit drin.
Ja.
Aber es ist halt der Punkt, wo ich sage, wenn ich dann schon das Format wechsle, dann sollte sich für mich sogar was Signifikantes ändern. Und wenn ich in das fast dasselbe Deck im Pioneer wie auch im Standard spielen kann, ist das cool, weil ich dann die Transition zu Pioneer machen kann. Dann sollten sie aber auch dieses Deck nach einer gewissen Zeit, und das tun sie halt aktuell nicht, aus Standard rausnehmen, damit die Leute nach Pioneer transition. Und das ist halt ein bisschen das Problematische daran, denke ich.
Ja, das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite ist es halt schon, ich glaube, mich würde mal wirklich die Zahlen im Hintergrund interessieren, wie viele Leute mit Standard nachdrücklich halt aufhören, wenn es eine Rotation gab. Weil ich glaube, die Zahl ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich glaube, wenn sie jetzt wirklich auch einen signifikanten Bann gemacht hätten mit Monstrous Rage oder Up the Beanstalk, was die andere Seite ist, dass da viele Leute bemängeln, dass es nicht zu viel Bewegung gibt. Ich glaube, du würdest mit einem Schlag sehr viele Leute verlieren. Und das ist halt was ich glaube, wo sie einfach gerade nicht dran wollen. Und die Frage ist halt nur, wie wird's in Zukunft sein? Also gerade mit Final Fantasy ist das so ein Ding. Final Fantasy wird als Universes Beyond Set wahrscheinlich sehr hohe Nachfrage haben. Sehr viele Leute werden dazukommen und sagen, hey, Final Fantasy, cool, hab ich Bock drauf. Dann wollen sie mit Magic anfangen und lernen dann, dass die Decks von vor 6 Monaten immer noch die besten Decks sind mit Up the Beanstalk, Monstrous Rage und vielleicht Cory Steelcutter als eine Karte aus Taki, die es geschafft hat. Ähnlich
wie Taki ist ja immer noch kein Final Fantasy.
Das ist halt das Ding. Und vor allen Dingen ist Taki auch unserer Berichterstattung nach, sind wir ja davon ausgegangen, dass eigentlich es ein sehr starkes Set ist, aber die Effizienz von einem Mono Red oder von einem Esper Self Bounce ist einfach stärker. Ich glaube, man kommt da einfach nicht hinterher, dreifarbige Decks zu bauen, wenn man von Mono Red Turn 4 überrollt wird oder Turn 3. Und das ist halt so ein bisschen der Grund oder die Frage, will man Beständigkeit und quasi nicht riskieren, dass die ganzen Mono Red Player auf Arena oder auch in Paper quasi rausgehen, aber man hat ein frisches Format und man kann neue Karten spielen, oder belässt man alles, wie es ist, riskiert aber, dass neue Leute, die von einem Set wie Takir oder Final Fantasy wieder neue Magic-Karten gekommen sind, die da nicht spielen können und vielleicht im Local Game Store belächelt werden mit so, ha, süß, du versuchst hier Cloud Strife zu spielen.
Kaufst du willst Drachen spielen im Standard?
Sowas halt, ne?
Sowas doch nicht.
Und was würdest du sagen, hast du eine Idee, was wäre deine präferierte Lösung? Würdest du einfach sagen, okay, Mäusebannen, Up the Beanstalk bannen und gucken, dass man dann wieder Raum schafft für Neues und vergrault vielleicht neue Spieler, die vielleicht dabei geblieben werden? Oder verstehst du auch den Ansatz, den sie verfolgen, mit so wenig Veränderungen wie möglich?
Ich finde das richtig Schmutz. Ich finde, Standard soll kein langes Format sein. Standard soll ein neues, rotierendes Format sein, was immer wieder Spaß reinbringt. Und dann sollten sie halt Optionen schaffen, die man in Pioneer, in Modern, in Commander, Legacy, von mir aus auch Vintage irgendwie reindroppen kann. Das sollten Anreize sein, die sie machen. Und das war immer schon jahrzehntelang der Weg, den sie gegangen sind. Und ja, ich weiß, ich klinge da wie ein alter Mann, aber das hat jahrzehntelang funktioniert. Warum sollten sie ein funktionierendes System ändern? Ja. Ich finde es okay, wenn sie halt jetzt neue Franchises reinwerfen. Aber sie müssen ja nicht alles über den Haufen werfen, weil wenn sie an allen Ecken Änderungen machen und es läuft gut oder schlecht, können sie nicht sagen, woran es gelegen hat. Und das finde ich so problematisch, dass sie halt alles aktuell gleichzeitig machen. Mhm. Und wenn sie jetzt kleine Sachen gemacht hätten, gesagt hätten, hey, wir ziehen Standard lang, überprüfen das nach 5 Jahren, nach 6 Jahren, machen wir eine Evaluation darüber, dann machen wir Universe Beyond so 5, 6 Jahre lang, machen eine Evaluation darüber. Aber das machen sie nicht. Sie probieren gerade alles, um irgendwie Standard zu retten. Ja. Alles außer Standard zu retten.
Wobei man sagen muss, Standard erfreut sich schon einer hohen Spielerzahl. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel gehört von Leuten, die wirklich aktiv Spaß auch in Läden haben, zu spielen oder auf RCQs zu gehen und das alles zu machen. Ich meine, dazu kommt auch viel, dass RCQs halt hauptsächlich nur einen Standard gibt. Aber trotzdem ist es halt ja was halt schon zeigt, dass sie auf jeden Fall wieder Begeisterung in gewisser Weise geschafft haben für Standard. Auch wenn wir vielleicht zu wenig dafür spielen, um das wirklich mitzubekommen. Aber gerade was so die Diskussion halt auch angeht, viele Leute haben auch einfach Bock gerade auf ein Standardformat. Auch wenn sie vielleicht, ja, also das ist ja die Frage, haben sie Bock trotz des sich nicht shiftenden Meters oder wegen des nicht shiftenden Meters?
Naja.
Und das ist halt das, wo ich mir auch so ein bisschen unsicher bin, was so der richtige Move ist. Ich meine, ich persönlich, ich habe meine Heimat in dem wohl beständigsten Format, was es in Magic gibt, und zwar Pioneer, wo es so beständig ist, wo es halt die Leute sich schon darüber aufregen, dass es zu beständig ist. Da könnte es auch mal ein Shake-Up geben. Aber ich verstehe auch, wenn es jetzt ein Shake-Up geben würde und jemand hat, keine Ahnung, 4-Color-Zur für fast 550 Euro oder so gekauft, dass man dann das Deck nicht mehr spielen kann, das wäre natürlich auch scheiße. Also ich glaube, das Deck basiert schon sehr krass auf eben Up the Beanstalk. Auch wenn es wahrscheinlich für die Gesundheit des Formats besser wäre. Aber das ist halt ja, so,
wobei, ne, wem gerade ab den Beanstalks und so weiter hat jetzt auch wieder Karten bekommen, die einfach stark sind und so. Ja. Und ja, also das, ich denke tatsächlich, alles in allem werden sie irgendwas machen müssen. Oder sie hoffen halt drauf, dass die Zeit es rausrotiert. Und das war ja immer der Vorteil von Standard, dass du gar nicht so viel bannen musstest, weil die Zeit rotiert's raus. Ja. Aber das passiert jetzt halt nicht mehr. Das ist mein persönliches großes Problem damit. Wenn ich wüsste, dass die Zeit es rausrotiert, dann wäre das doch gar nicht so schlimm, dass wir mal eine Season oder von mir aus auch anderthalb Jahre Monorot Agro hätten immer im Filmformat. Ist doch total fein. Aber dadurch, dass man halt merkt, hey, es rotiert einfach nicht, deswegen passiert da auch nichts. Das ist wirklich schlimm.
Ja, ich meine, die nächste Rotation Ende des Jahres wird Dominaria United, Brothers War, Phyrexia All Will Be One, March of the Machines und Aftermath sein.
Cool.
Da haben wir, glaube ich, mit Ausnahme von Sheoldred in Midrange-Listen und in schwarzen Listen hier und da mal so als One-Off echt nicht so viel, was aktuell noch gespielt wird. Also in gewisser Weise, außer natürlich die die Länder. Also ich sehe hier gerade Adaka Waste, das war, glaube ich, alles, oder Caves of Koilos, das war Brothers War. Also da wird Mana Basin werden ein bisschen schlechter. Aber ansonsten die nächste Veränderung zeitlich gesehen wäre dann Ende 2027 mit Wilds of Eldraine bis Duskmorn. Und das ist halt schon krass. Cool. Wir haben jetzt quasi die letzten, die in dieser Zweijahres-Rotationsregelung gehen dieses Jahr. Und danach passiert erstmal bis 27 nichts mehr. Also wahrscheinlich hat man jetzt noch ein bisschen Spaß mit den Mäusen, solange wie sie eben legal bleiben. Aber ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir so, es wäre ja schon irgendwie schön, dann auch zu wissen, wenn man jetzt sich ein selbstbauendes Deck irgendwie zusammenbaut, dass man das auch lange spielen kann. Auf der anderen Seite, wie lange will man dieselben drei Decks noch top-listenmäßig haben? Und vor allen Dingen, wie viele Decks werden unterdrückt von so einem massiven Meta, wo halt die klaren Decks, wo es halt nur 4-5 Decks gibt, die man wirklich spielen kann, bis halt die Leute aufhören, neue Sets zu kaufen. Und ich glaube, das ist dieser Balanceakt, der am Ende bei Wizards of the Coast irgendwie steht, wo die sagen, hey, wir erwarten, dass Magic-Spieler so viel Euro im Jahr ausgeben und wir schaffen das nicht mit einer stalen Standard-Meta. Funktioniert vielleicht gerade noch, aber vielleicht in Zukunft nicht mehr. Also mal schauen auf jeden Fall. Aber das erstmal soweit zu diesem Thema. Wie seht ihr das mit Standard? Spielt ihr aktuell Standard? Findet ihr das Meta gut, positiv oder wünscht ihr euch ein bisschen Veränderungen? Und wäre ja auch noch eine interessante Folgefrage. Wenn man mehr Standard-Variation haben will, warum spielt man nicht Alchemy?
Als Arena ist.
Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und als nächstes machen wir ein gutes altes Community-Thema, und zwar im Radio Ravnica Discord, wo ihr auf jeden Fall joinen solltet, wenn ihr es nicht getan habt, könnt ihr neben dem Ask Us Anything, zu dem wir später noch kommen, uns auch ganze Themenvorschläge schicken, wo man sagt, hey, hier werden wir ein gesamtes Segment mal drauf verwenden. Das wird ein bisschen langsamer sein. In der Regel haben wir viele Infos und viele News, die wir besprechen sollen. Das ist aktuell jetzt nicht so. Aber dementsprechend ist es halt da gut, ein paar Themenvorschläge von euch zu haben, die ihr gerne hören wollt, von uns besprochen. Und so hat es zum Beispiel Havelock bzw. Manu getan. Er hat das Ganze betitelt mit Magic, bevor es cool war. Magic geht ja heute sehr in die Popkultur auf, während man früher noch auf dem Schulhof beim Spielen vielleicht eher belächelt wurde. Wie kommt das eigentlich? Stimmt ihr dem überhaupt zu, dass es eine solche Entwicklung gibt oder gab? Wie habt ihr gegebenenfalls selbst die Transformation erlebt und wie geht ihr mit der Veränderung um? Und was waren vielleicht so Schlüsselmomente bei dieser Entwicklung? Also vom Nerdy-Thema bis zum popkulturellen Phänomen. Erstmal die Frage an dich, hast du es denn auch so wahrgenommen, dass man früher eher belächelt wurde und mittlerweile ist es schon fast wieder cool?
Ja, komplett. Also das ist genau der Punkt. Also ich spiele Magic seit, grob habe ich es durchgerechnet, seit 99. Das sind 26 Jahre meines 35-jährigen Lebens. Ja. Und damals war es halt so, das wurde halt in irgendwelchen weirden Comicläden, in irgendwelchen Hinterhöfen, bei irgendwem zu Hause, in irgendwelchen, beim Fedes in der City-Galerie auf dem Boden haben wir gezockt. Also wirklich crazy Orte und Zeiten. Und da war es tatsächlich so ein Nischenthema, so ein Randthema, so ein Beyblade der Allzeit, sag ich mal. Sachen, wo halt du ein bisschen belächelt wurdest, wenn du da mit den Karten rumgesetzt hast. Was macht ihr denn da? Ihr seid Karten am Spielen. Ah, sowas wie Mau Mau. Okay. Heutzutage ist es aber so, dass viele auch große Leute, Leute, die sehr, sehr viel Reichweite haben, sehr viel Einfluss haben, nicht nur im deutschen Bereich, generell in der Popkultur, sich äußern und sagen, hey, ich mag Magic the Gathering. Für ein paar Leute. Es wird so sein, dass Kenny Omega ist ein großer Wrestler tatsächlich, demnächst mit Wizards of Promotion Tour mitgeht. Ich glaube nach Vegas, wenn mich alles täuscht. Auch viele andere, Post Malone, bekannt, auch im deutschen Bereich. Wir haben viele Zocker-Influencer, die halt, wo wir halt wissen, hey, die zocken, es sind Hand of Blood, Dancing und so weiter und so fort, die auch schon bekannt dafür sind, dass sie zocken, die es auch offen und ehrlich anstreben und angeben. Und auch viele aus der Musik. Es gibt auch so viele Leute aus den Musikerbereichen, die ich kenne, gerade aus Metal-Bands von früher, wo ich heute sage, oh, die spielen Magic. Und die spielen auch schon lange Magic. Aber da hat man halt drüber nicht drüber geredet. Das war halt so ein Hobby, dass man still und heimlich allein im wo man halt wirklich nicht drüber geredet hat. Man hat sich nicht darüber definiert, so hey, ich bin Magic-Spieler. Und heutzutage kannst du wirklich hingehen und sagen, hey, was machst du? Yo, ich spiele Trading Cards, ich bin Magic, Locana oder sonst was Spieler. Das ist mittlerweile ein absolut common Sense geworden, dass das mehr Popkultur ist, als es früher zum Beispiel das Nerdtum war. Absolut, das sehe ich ganz, ganz, ganz genauso.
Ich finde es tatsächlich auch ziemlich spannend, weil es schon nicht unähnlich ist zu sowas wie halt Dungeons & Dragons, was ja auch von Wizards of the Coast ist. Und ich glaube, dass das so wirklich in den Vordergrund kam, war halt wirklich durch Stranger Things. Dadurch, dass Stranger Things diese 80er-Jahre-Referenzen haben, wo die Nerds das halt eben in den Kellern gezockt haben und das auch noch mal so gezeigt haben, wie nischig, aber liebevoll es auch mit einer Hindsight, wo man sagt, okay, es war nicht dämonisch, es war einfach nur ein soziales, ungewöhnliches Hobby, wo Leute sich getroffen haben, um in ihrer Fantasy-Welt zu sein. Und ich glaube, das war halt was, wo man schon gemerkt hat, okay, jetzt gerade rückt so diese ganze Geek-Kultur so in den Mainstream, weil die Leute, die es halt damals im Keller gezockt haben, die sind halt jetzt erwachsen und teilweise ne, Unternehmensführer, Influencer etc. etc. Und ich glaube, das macht schon viel aus, plus dass Gaming allgemein mehr in den Zentrum der Gesellschaft gekommen ist. Also ich weiß noch früher, lustigerweise, wir sind ja jetzt umgezogen und ich hatte bei Instagram hatte ich einen Post von meiner alten N64 quasi gezeigt und kurz danach von der PlayStation 2. Und es haben so viele mehr Leute auf die PlayStation 2 reagiert, positiv von wegen, oh mein Gott, krass. Einfach nur, weil das schon wieder eine Generation weiter ist, wo sehr viel mehr Leute mit iToy oder SingStar so ein Ding halt dastehen hatte und dann dementsprechend mehr gezockt hat als zur N64-Zeit, was ja hauptsächlich noch eine Kinderkonsole war. Und da sind halt das, so viele Sachen, ja.
Aber wo das hast
halt
du ja in Magic ja auch. Also da, wir haben uns vor dem Podcast kurz drüber unterhalten, deswegen können wir es auch gerne nochmal mit aufgreifen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, Brothers War, das Set Brothers War, wie gehypt ist Dominaria United. Am Anfang waren alle so, oh, Nostalgie, Hype, gerade
vor allem Leute, Dragonstorm. Die das,
genau, aber gerade bei Dominaria und Brothers War waren halt viele Leute gehypt, die aber das Ganze nicht miterlebt haben, sondern gesagt haben, ah, das ist Nostalgie, das fühle ich, das gehört zu der Story meines Hobbys dabei, das gucke ich mir mal an. Aber wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit Tarkir Dragonstorm, das ist halt insane, wie viel größer Tarkir Dragonstorm für die Leute eine Erinnerung dran ist, an diesen Hype von dem, was sie haben, im Vergleich halt zu Dominaria United, Brothers War und so weiter und so fort. Das ist, wenn ich bei den Leuten vorbeikomme und sage, hey, Mirrodin, Ravnica, irgendwas in dieser Richtung. Tarkir. Selbst Alara wird bei den Leuten so ba 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 ba. Wenn ich aber hingehe und sage, ja, Ursas Saga, Ursas Legacy, dann hängen alle da und sagen, ja, es sind alte Magic-Sets. Ein paar Leute werden das sagen, oh, voll geil, das war meine Jugend. Ja. Das sind die Leute, die wie ich mit so Rollatoren durch die Gegend laufen. Aber ansonsten werden die meisten halt da sagen, ja, okay, alte Sets, aber die sind ganz cool. Aber erinnerst du dich an Ixalan 1 oder sowas? Also es ist, und das löst jetzt schon Nostalgiefaktoren aus, die einen Hype erzeugen, den wir so in den anderen Bereichen gar nicht mehr haben. Und das finde ich so interessant, dass gerade dieser Character-Hype, der sich halt darum gesetzt hat, um diese bestimmten Planes, für mich jetzt zum Beispiel auch Eldraine mittlerweile, voll mit drin, das zeigt einfach, dass sich diese Entwicklung, die sie damals, diese Zeit, die sie damals reingesteckt haben, nicht in die Character-Entwicklung, sondern in die Plane-Entwicklung unglaublich sich rentiert hat, was es noch schade macht, dass wir jetzt nur noch eine Plane pro Set haben. Andersrum, ein Set pro Plane. aber grundsätzlich muss ich halt sagen, es ist so krass, wie das einfach auch eine Nostalgie und einen Hype einfach auslöst bei Leuten. Und dann ziehen auf einmal Leute wieder mit, dann kommen wieder und sagen, ah ja, stimmt. Also ich habe damals zum ersten Tag hier habe ich auch gezockt oder so. Oder sagen, ach, wieder mal ein Ravnica-Set, oh, das war immer cool damals. Und das ist halt ein Punkt, den hast du noch dabei, den hast du auch bei Leuten, die jetzt schon lange ein Haus haben, Kinder haben, Job haben, fest in dem Leben stehen und gerade in den Punkt kommt, also es gibt ja diese heilige Dreifaltigkeit, in der Jugend hast du kein Geld, aber Zeit und Energie.
Ja.
Im Alltag, also wenn du erwachsen bist, hast du halt Geld und Energie, aber keine Zeit mehr. Mhm. Und wenn du alt bist, dann hast du halt Zeit und Geld, aber keine Energie mehr. Und die sind halt jetzt gerade in dem Übergang, so viele davon, dass man halt gerade so anfängt, Zeit zu haben und Geld. Und deshalb anfängt da Zeit und Geld reinzustecken. Ein Hobby, was einen früher sehr viel bedeutet hat, was einen wieder viel bedeuten werden lassen kann.
Ja.
Aber das sind halt, wie gesagt, nicht die Leute, die Ursas Saga, Ursas Legacy oder so gespielt haben.
Das ist halt das Ding. Ich glaube, man kann es halt wirklich wieder so eine Analogie machen mit Videospielen im Sinne von der Atari 2600, der ist halt schon irgendwie ikonisch mit diesem Klotz und diesem Ding, aber eine Atari Classic Konsole verkauft sich nicht halb so gut wie ein Super Nintendo Classic. Einfach nur, weil es so
Game Boy
Grau. Oder ein Game Boy Classic oder sowas, ne? Ja. Das ist halt das Ding, weil die Leute das halt, die dann, also Atari war damals noch nicht cool genug, um quasi so aufgenommen zu werden in die Popkultur und in dieses allgemeine Bewusstsein für Nerdkultur. Ich habe
keine RTL2-Werbung dafür.
Das ist halt, ne? Und dann, aber Super Nintendo war halt dann voll in der Zeit oder dann später PlayStation 2 und so weiter. Und ich glaube, so ist es halt mit, ich glaube, das ganz frühe Magic, einfach nur, weil Magic jetzt so super relevant wird, wird halt Alpha, Beta, Unlimited immer ikonisch sein. Ja. Im Sinne von halt, ne, weil es halt so teuer ist, es ist Black Lotus und bla. Aber die Zeit danach, bis irgendwie, keine Ahnung, Ravnica oder Weatherlight Saga oder so, die ist halt dann so ein bisschen diese Atari-Era. Immer noch wichtig, immer noch essentiell.
Bis kurz vor Aufmarsch. Die meisten Leute fangen so mit Aufmarsch, Mirrodin, das war so die erste Rise-Zeit an, tatsächlich.
Da ging es dann so ein bisschen mehr, oder ging es dann mehr, dass es mehr Leute dann auch gespielt haben. Und ich meine, zu der Zeit oder zur früheren Zeit, bevor jetzt Magic ist, wie jetzt heute mit Spider-Man-Kooperation und so weiter, da gab es ja schon so Sachen wie eine MTV-Geschichte, als die erste Proto kam, wo die Pro-Spieler dann noch als die krassen Zocker irgendwie dargestellt werden sollten. Also so richtig Sachen, wo man sagt, okay, das ist heutzutage schon fast wieder cringy, weil es zu sehr in dieses coole Mail-Hobby reingeht, was ja Magic unbedingt nicht sein muss so.
Ja, aber damals sein wollte, das ist ja
damals
das Lustige.
Unbedingt sein wollte, ja.
Wenn ihr euch mal einen Spaß machen wollt, ihr könnt mal schauen, Ad Commercial, Wizard of the Coast, einfach mal bei Google eingeben. Es gibt noch relativ alte Werbungen, wo du halt immer denselben Stereotypen siehst, den sie ansprechen wollten, die coolen jugendlichen Kids, die dann da sitzen und ganz cringy versuchen, Karten zu spielen und irgendwelche Monster im Hintergrund, wie zum Beispiel den Rox, der sich dann irgendwann so aufregt, dass der andere play me, I'm unblockable! Und das ist einfach großartig. Und da gibt's ganz, ganz viele von diesen alten, cringy 80er, 90er Jahre Werbespots. Und da sieht man halt, das wollte Wizards damals halt sein, weil die Zeit ist halt.
Das war cool, das war die PlayStation Kids so, ne?
Genau, aber ich bin froh, dass es heute halt nicht mehr so ist, weil heute ist der Mainstream. Es ist immer wieder, es steht den Leuten nicht auf der Stirn geschrieben, dass sie Magic the Gathering spielen. Aber jeder, der sich umdreht und sagt, hey, ich spiele Magic, findet im Raum jemanden, der sagt, voll geil, ich auch.
Ja.
Lass mal kurz drüber quatschen, was hast du denn und was hast du denn? Dadurch, dass wir so divers geworden sind, auch was Formate angeht, was das Generelle angeht, was die Leute angeht, was sie spielen wollen, welche Intentionen sie haben, ist es so ein schönes Spiel, was das angeht, geworden, was gar nicht mehr so verbissen, competitive, ernsthaft wie damals so möchte gern, cool sein muss. Mhm. Und dann kommen diese ganzen Popkultur mit dabei.
Ja.
Jetzt ist es halt so, dass wir anfangen, ein super Smash Brothers zu werden. Ja,
ja,
es ist halt einfach so. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das von der Öffnung des Spiels und von dem, wie wir Magic the Gathering wahrnehmen, wie Magic the Gathering in der Welt wahrgenommen wird, dass das was durchaus Positives ist. Mhm. Dass eben es mehr Leute reinbringt. Wir hatten jetzt am Wochenende im Store, haben wir nochmal Legacy gespielt. Da haben wir ein paar Leute getroffen, mit denen ich da nicht gerechnet hätte. Und hab dann angefangen, mit denen auch dann über Magic zu reden. Und sie sagt dann auch so, ja, voll nice. Und dann irgendwann kam so ein Schachclub um die Ecke, die haben Schachturnier gemacht. Hm. Irgendwann stellte sich dann jemand und sagte, das ist doch Herr der Ringe. Und ich so, nee, das ist Magic, aber ich spiele hier gerade den Orkish Bowmaster und den Wandering.
Ja.
Oh, zeig mal, erklär mal.
Ja.
Und das ist halt jemand, der ist halt seine 50er weit überschritten, spielt normalerweise nur Schach und ist dann nach vorne gegangen, hat sich Commander Deck gekauft.
Ja.
Also, einfach vom Faktor her. Und das finde ich halt cool. Diese Popkultur hat was Positives. Und ja, Magic war damals cool. Und vieles, was damals gelaufen ist, hat uns in unserer Jugend stark beeinflusst und mich persönlich sehr stark mitgenommen. Weil ohne Magic hätte ich meinen kompletten Freundeskreis nicht. Ohne Magic hätte ich meinen Job nicht.
Es verbindet und, halt, ne? Es ist schon krass.
Und das ist halt was einen immer mitnimmt. Aber das haben andere Leute, die zum Beispiel sagen, hey, League of Legends, Minecraft-Server oder so. Jeder hat so ein Hobby, was dich dann mit Kontakten weitergebracht hat in deinem Leben.
Ja.
Und da muss ich dann sagen, bei mir ist es halt Magic, bei anderen Leuten wird es halt was anderes sein. Und das wird für mich immer dann diese Zeit sein, wo ich sage, yo, Alara, so maximal bis Alara, das war so die Zeit, aber so Aufmarsch bis Alara, die beste Magic-Zeit, weil ich da meine beste Magic-Zeit hatte.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Recht habe, anderen Leuten zu sagen, du darfst mit Spider-Man keinen Spaß haben. Wenn die jetzt mit Spider-Man in Magic reinkommen und sagen, wie geil ist das denn? Ich kann hier Spider-Man spielen und spielen dann in der Popkultur weiter. Dann ist es doch umso schöner für die, oder?
Ja, total. Das ist ja auch dieses typische Ding, rein zufällig ist jedes Lieblingsspiel von jeder Generation immer das, was in der Kindheit eben war. Mm. Also was halt für, keine Ahnung, für uns vielleicht ein Skyrim oder sowas ist, ist für die Generation davor Morrowind.
Pokémon Blau.
Ja, oder sowas halt. Oder, keine Ahnung, League of Legends, dann Minecraft, dann Roblox oder ne, Fortnite. Und das ist halt immer das, wo man gerade die meiste Zeit hat und was man halt available hatte, was halt die nostalgischsten Gefühle widerruft. Und ich glaube tatsächlich, ein Schritt, der Magic auch zunehmend cooler hat werden lassen, war natürlich so ein bisschen dieses Stranger Things, das Herr der Ringe, The One Ring Geschichte mit Post Malone. Das hat halt viel vorangetrieben. Aber auch so kleine Entscheidungen oder in Anführungszeichen kleine Entscheidungen wie One Plane Sets. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher für eine Casual Audience mitzuhalten, wenn man weiß, hey, wir sind jetzt auf dem Wikinger-Plane oder wir sind jetzt in dem Märchen-Plane oder wir sind jetzt in dem Drachen-Plane. Und du hast halt nicht so dieses Ding von wegen irgendeinem Plane, passt dir nicht so rein, sondern du denkst so, okay, ich fühle jetzt gerade Murders at Call of Manor zum Beispiel jetzt nicht so sehr, aber jetzt sind wir noch zwei weitere Sets, ein Dreivierteljahr damit beschäftigt, da die Story aufzuarbeiten, solange bist du halt nicht dabei. Anstatt wenn jetzt das nächste Set kann dann wieder was für dich sein, wenn Takir jetzt nichts für dich ist, vielleicht ist dann Spider-Man was für dich, vielleicht ist dann Ashes of Eternity was für dich. Und das ist halt dann das Ding, so man ist halt immer irgendwie auf Zehenspitzen und ist so bereit, in die nächste Welt reinzuhüpfen, selbst wenn man jetzt ein Set mal irgendwie geskippt hat. Und ich glaube, das ist für die Casual-Wahrnehmung von außen, ist das schon wichtig, weil sowas wie War of the Spark, das haben auch Freunde außerhalb von Magic von mir mitbekommen. Oder wenn es halt diesen Gingerbread.
War of the Spark war ja tatsächlich ein riesengroßer, aufgebauter, übergreifender, über mehrere Sets übersetzen. Aber es ist halt eher dieses, das Finale muss halt geil sein.
Weil es halt so ein Endgame-Moment war für Magic.
Und das war halt in Aftermath zum Beispiel gar nicht da. Also es war ja literally nicht vorhanden. Das ist halt so dieses Punkt. Das war wirklich dieser Punkt, wo sie dann ja auch noch mal dafür Werbung gemacht haben. Weil dann kannst du auch rückwirkend sagen, das war deshalb. Ach, deshalb waren wir da. Deshalb waren wir auf dem ägyptischen Planeten und so weiter und so fort.
Ja, klar.
Und das muss aber gut verkauft werden. Dieses Storytelling passiert halt immer weniger, weil die Leute sich gar nicht so tief da reingraben. Das ist aber kein Magic-Problem.
Ja.
Das ist ein Generationsproblem, was wir haben. Denn das ist ja bei Computerspielen genau dasselbe. Wenn ich mir Assassin's Creed 2 oder 3 anschaue, das waren wirklich schwierige Spiele. Da musste ich noch timen mit dem Blocken, dass ich einen Konter machen kann.
Ja.
Heutzutage sehe ich halt Defense-Mode, lauf durch und drück eine Taste und jeder, der mir zu nahe kommt, stirbt.
Naja.
Ich kann im Fall Leute anklicken, die ich töten möchte, einen Button und dann töte ich die. Und das ist halt, also Spiele werden es gibt Spiele, die schwerer bleiben oder schwerer sind, keine Frage, die werden dann auch dementsprechend gelabelt. Aber generell muss man ja sagen, dass Spiele generell im Laufe der Zeit sehr viel einfacher und flacher ein Stück weit geworden sind.
Sie werden zugänglicher. Ich würde nicht unbedingt immer sagen einfacher, weil das ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil es gibt ja wahrscheinlich auch Challenge-Modes in neuen Assassin's Creed, wo du sagst, also okay.
Einfacher war jetzt nicht auf irgendwie auf den Schwierigkeitsgrad, sondern tatsächlich diese Bedienung. Das ist halt nicht mehr so, dass du halt immer im richtigen Moment die richtige Taste drücken musst, um den Block zu machen, sondern sie haben eine Kohärenzzeit eingebaut. Sie haben gesagt, okay, wenn du eine halbe Sekunde vorher und eine halbe Sekunde nachdrückst, dann ist das nicht schlimm. Du musst musst unser Spiel nicht 24/7 zocken. Du darfst freitagsabends nach Hause kommen, von der Arbeit, dich in die Couch flitzen, eine Pizza futtern und unser Spiel für eine halbe Stunde oder Stunde anmachen und Spaß damit haben.
Ja.
Und das ist halt bei Magic ähnlich.
Ja, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, gerade bei Assassin's Creed Shadow, weil ich da Densons Livestreamer gesehen habe, als er das mal einen Sonntag oder so gespielt hatte. Und ich fand es überraschend krass, wie viel der Hauptcharakter, mit dem er gespielt hat, so geredet hat. So, er ist auf ein Lager hingegangen und der war halt alleine, es war kein Dialog, aber der Charakter hat einfach von sich aus gesagt, ha, ich sollte hier schleichen. Oder, oh, das sind aber sehr viele Leute,
Ich
darf nicht entdeckt werden, so. Und dachte ich mir so, come on, lass mich das doch wenigstens selbst evaluieren. Ja. Und ich glaube, das ist halt das, was du meinst, so mit diesem, selbst wenn Leute nicht diese Awareness haben, dass sie jetzt vorsichtig sein müssen, dass es halt so mehr Cues gibt zu sagen, hey, du solltest vielleicht aufpassen, was du tust. Währenddessen natürlich bei sowas wie Elden Ring, da bist du ja froh, wenn es überhaupt einen Dialog mal in 4 Stunden oder sowas gibt. So.
Du bist doch froh, wenn du 4 Stunden am Stück einen Charakter spielen kannst, ohne zu sterben.
Ja, genau. Und das ist halt eben so das Ding. Und ich glaube, Magic hat einfach den Eingang ein bisschen erleichtert. Auch gerade diese Zusammenarbeiten mit Final Fantasy, mit Herr der Ringe war, glaube ich, riesengroß. Und ich glaube auch, dass es im Großen und Ganzen für Magic, was diese Popularität angeht, auf jeden Fall weiterhilft, dass mehr Leute von Magic the Gathering erfahren und es vielleicht noch mehr Leute ausprobieren, als es aktuell ist. Weil manchmal braucht man nur so einen Durchbruchmodus oder Durchbruchmoment, wie halt bei Stranger Things und Dungeons and Dragons. Und dann kam später nochmal Baldur's Gate 3 und hat nochmal Dungeons and Dragons weiter befördert. Und ich glaube, Magic braucht noch diesen zweiten Berg auf. Und ich glaube, Universes Beyond kann das halt wirklich sein. Gerade wenn es halt mehr in die Hände von Leuten kommt, da jetzt nicht nur Secret Lair Drops sind.
Ja, absolut.
Aber wie seht ihr das mit dem Thema Popkultur und Popularität von Magic the Gathering? Habt ihr die gute alte Atari-Zeitalter von Magic noch mitbekommen oder seid ihr dann erst später zur Super Nintendo Era dazugekommen? Und was sind nostalgische Erinnerungen, die ihr habt an Magic, die man so vielleicht heutzutage nicht mehr erleben würde? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir nehmen uns noch ein paar Minuten Zeit für Ask Us Anything.
Yes.
Marc, wie kommen die Leute denn zu uns mit ihrer Frage?
Ihr bucht ein Flugticket nach Berlin oder nach Siegen an den bekannten Flughafen in Siegen.
Nein. Genau.
Ihr könnt unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes nachgucken. Dort sind ganz viele Links, unter anderem eben der Link zu unserem Discord. Dort könnt ihr schauen, wenn ihr da drauf geht. Ihr werdet, wenn ihr neu seid, von unseren Bots da ein bisschen durchgeleitet. Da kommt ihr auch beim Ask Us Anything oder beim Feedback-Channel vorbei. Dementsprechend, da sind wir immer ganz froh, wenn ihr da ein paar Sachen reinwerft. Und wenn ihr da seid, dann immer schön hingehen und eine Frage stellen, Enter drücken, keine langen Romane schreiben und irgendwann, früher oder später, werden wir dann eure Frage beantworten.
Yes, und so haben wir zum Beispiel die Frage, Moment, ich hatte es hier schon, von Veni Vidi Vince, beziehungsweise Vincent, wer oder was ist Uro? Wo ich erstmal ein bisschen überlegt habe, was genau ist damit gefragt, aber ich glaube, es bezieht sich auf den Charakter, der Uro sein soll.
Ich weiß genau, was Veni da vorhat.
Okay.
Veni ist ein Mensch, der sehr, sehr viele meinen Streams rumhängt und bei uns eher als Veni wie die Spendy bezeichnet wird, weil er auch immer wieder mal auf Cardmarket bei mir was kauft. Und ich im Stream oder auch hier auf Radio Ravnica erzähle ich ja regelmäßig, dass ich Uro, die Karte, einfach unendlich schlimm finde. Und ich glaube, das bezieht sich auch so ein bisschen darauf, dass nicht jeder weiß, was Uro genau ist. Also Uro, für die Leute, die es nicht wissen, Titan of Nature's Wrath, ist ein 3-Mana 6-6er, der, wenn er ins Spiel kommt, eine Karte zieht, 3 Leben gibt, ein Land ins Spiel bringt und man kann ihn halt für 4 Mana escapen, aus dem Friedhof wieder spielen, indem man 5 Karten exiliert. Und wenn man den nicht escaped, geht er direkt in den Friedhof.
Genau.
So, klingt erstmal vollkommen okay, man muss den einmal spielen, dann macht er ein paar Dinge und dann muss man den im Friedhof wieder casten. Und dann beim Angriff oder beim Spielen macht er halt diese Dinge. Diese Karte hat im Alleingang dafür gesorgt, dass es in verschiedensten Formaten harte Probleme gab. Im Modern ist er auch gebannt. Und im Legacy gehört er auch gebannt. Ganz, ganz schlimme Karte, sorgt dafür, dass Midrange einfach nicht playable ist. Und einfach weg damit. Schmutz muss einfach gebannt werden.
Ja. Also, aber ich fand die Frage eigentlich auch ganz spannend in Bezug auf das Artwork selbst, weil ich fand Uro immer, also klar, es ist ein großer Typ, aber ich fand sein Gesicht immer so ein bisschen goofy mit seinem runden Mund, was so ein bisschen so saugmäßig ist. Man sieht eine Hand links im Artwork, beziehungsweise rechts im Artwork, seine linke Hand sehr deutlich. Die andere ist so meilenweit rechts weiter. Also es scheint wirklich enorm groß zu sein. Aber man sieht stattdessen nur seine 2 Beine im Hintergrund noch, aber man sieht nicht immer seinen Oberkörper. Man sieht ihn quasi nur von unten so reinreachen und irgendwas einsaugen.
Ich verstehe das Artwork auch null. Deswegen war ich ganz happy, als sie dann ein zweites Artwork gemacht haben
in der Secret Lair.
Ja. Und da habe ich danach geguckt und habe auch gesagt, aber ich weiß immer noch nicht, was es ist.
Ja, da sieht man zumindest, das ist irgendwie eine große Person, vereinfacht gesagt, mit einem dämonischen Gesicht sozusagen. Also dahingehend fand ich das schon irgendwie ganz spannend, das mal zu sehen, was ist Uro eigentlich? Das ist
ein Pioneer, gute Frage.
Aber ja, es ist auf jeden Fall ist eine sehr, sehr krasse Karte. Also nicht zu Unrecht in 4 von 12 Formaten gebannt. Also das braucht man jetzt wirklich nicht so viel haben. Dann haben wir von Mikoto Kato. Was haltet ihr vom literarischen Genre Dark Romance und der Kritik gegen das Genre? Ist mal wirklich was ganz anderes. Ich weiß nicht, gut. Hast du, kennst du Dark Romance? Sagt dir das was? Sonst kann ich dir ein kurzes Intro geben.
Du kannst mir gerne das Intro geben. Ich weiß, was es ist, aber vielleicht weiß es jemand nicht, der zuhört.
Okay, also im Endeffekt, es ist ein Buchgenre. Das heißt, es gibt ja so eine klassische Romance, von wegen zwei Leute lernen sich kennen, verlieben sich und haben diese ganzen romantischen Sachen. Dark Romance wiederum hat häufig Anzeichen von eher dunkleren Tönen, also driftet auch häufig so in dieses
Toxische.
In dieses Toxische mit rein, in dieses, ne, ist es noch consentful, ist es nicht consentful, was da gerade abgeht. Es wird meistens so ein bisschen mit so einem inneren Dialog gesagt, von wegen die Frau denkt so, hey, begrapsch mich doch mal oder geh auf mich irgendwie zu. Und dann macht ihr das auch, aber wenn du es von außen betrachten würdest und nicht die Gedanken der Frau irgendwie hättest, dann wäre es irgendwie übergriffig. Und das ist halt mit Dark Romance gemeint. So ein bisschen das wie soll man sagen, balancieren auf, es ist schon ziemlich kritisch und geht in Fantasien, die zu stark sind, um sie einfach in Buchläden verkaufen zu können. Und das andere ist halt so ein bisschen, es ist dann ne, doch nicht das, was es irgendwie ist. Es ist halt genau diese Grenzgang, der, glaube ich, so spannend dann eben ist.
Ja.
Und ist gerade durch BookTok, also den Bücherfans auf TikTok, ein sehr großes Ding gewesen. Und hat auch in letzter Zeit mehr in der allgemeinen Wahrnehmung was gefunden. Also wie hast du das so wahrgenommen, diese ganze Thematik?
Ich habe es tatsächlich am Anfang ein bisschen damit verwechselt, dass ich sowas wie 50 Shades of Grey und so weiter auch dabei getan habe und dachte, das ist das. Aber tatsächlich ist es überhaupt nicht.
Nee.
Weil Dark Romance ganz stark eben auf diese komplexen psychologischen Aspekte einfach eingeht. Also gerade diese toxischen Beziehungen, Machtkämpfe innerhalb von einer Beziehung oder ja so ein bisschen verbotene Leidenschaft ist so ein bisschen mit drin, aber halt sehr wenig im Vergleich zu gerade diesen toxischen Sichtweisen, tatsächlich den toxischen Beziehungen, die halt nicht jetzt nicht bedeuten toxisch im Sinne von, das ist alles Schmutz, sondern halt diese Wahrnehmung einfach zu zeigen. Und das finde ich sehr, sehr spannend tatsächlich. Weil ich liebe psychologische Herangehensweisen. Ich liebe es, Analysen zu sehen. Ich liebe es, Sachen zu sehen, wie Menschen reagieren. Ich liebe es, Menschen bei Reaktionen zuzugucken. Also nicht bei Reactions auf Twitch, sondern halt wirklich, was tun Menschen in bestimmten Situationen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und dementsprechend finde ich es auch sehr, sehr spannend, sowas zu sehen. Bei fiktiven Charakteren in Büchern ist es ja meistens so, dass die Personen sich das selber reinschreiben. Deswegen ist es für mich aber nicht ganz so interessant, weil für mich geht halt auch da, wie bewegt sich ein Mensch? Wie reagiert ein Mensch? Auch körperliche Bewegungen gehören für mich sowas komplett dazu. Und das wird im Buch zwar beschrieben, aber ich sehe das lieber vor mir, visuell. Dementsprechend, ich liebe es, Menschen zu studieren und das auch zu sehen, gerade Menschen, die in sowas drin sind. Ja. Aber ich würde das nicht lesen. Dementsprechend ist gerade das Buch lesen, tue ich sowieso sehr wenig, zu wenig, aber gerade da sehe ich hierbei keinen Grund, weil die Welt hat einfach zu viele von diesen Real-Stories, die man einfach beobachten kann.
Ja, also ich fand es ziemlich spannend. Ich habe letztens von ZDF Unbubble, die haben so ein 13-Fragen-Format, wo sie so Pro und Contra haben und sie werden Fragen gestellt und können aufeinander zugehen oder voneinander weggehen, je nachdem, ob sie agreeen oder disagreeen. Und ich fand ein paar, also es ist ein viel zu großes Thema für jetzt dieses Ask Us Anything, um das in allem Detail aufzuarbeiten. Aber im Großen und Ganzen finde ich es okay, wenn es sowas geht, weil man muss ja sich auch ganz klar sagen, es ist halt eine Fantasy. Es ist halt immer noch quasi, es ist halt was im Kopf abgeht, es ist so ein bisschen Eskapismus und so, wie man vielleicht halt in den 2000er Jahren über Killerspiele geredet haben, glaube ich, dass viele Leute Dark Romance einfach nur ankreiden, weil es halt die jetzt verbotene Thematiken hat,
Weil es auch ein Stück weit nicht in die Gesellschaft passt, glaube ich.
Vielleicht auch das. Also es ist natürlich sehr, sehr simplifiziert. Es kommt auch ein großer Frauenhasscharakter mit rein, ja, weil oftmals die Autoren eben ne, weiblich sind, oder Autorinnen eben weiblich sind, und sich auch meistens an eine weibliche Zielgruppe richtet, wo man dann auch sagt, hey, auf der einen Seite, wenn junge Männer sich irgendwie Pornos angucken, ist das vollkommen okay, aber wenn junge Frauen sich Dark Romance angucken, ist es auf einmal problematisch. Das sind alles Problempunkte, die da irgendwie mit reinspielen. Deswegen ist das Thema, glaube ich, komplexer, als wir es halt jetzt besprechen können.
Ja, ja, ja.
aber trotzdem, also ich persönlich, ich glaube, vielleicht müsste man an irgendwas überlegen, wo man einfach was draufklebt von wegen, hey, ist Dark Romance. Wenn du 12 bist, solltest du es vielleicht nicht lesen. Oder sowas, dass man so ein bisschen den Jugendschutz aktiviert. Ansonsten habe ich jetzt prinzipiell nichts dagegen, dass es sowas, dass sowas existiert, weil am Ende ist es halt wie alles andere auch Fiktion, die man sich zum Eskapismus irgendwie anschaut und hat ja auch nicht unbedingt was mit dem echten Leben zu tun. Also nee.
Und wie gesagt, vor 20 Jahren war es auch vollkommen verpönt und satanistisch, ein D&D-Regelwerk zu besitzen.
Zum Beispiel,
und,
ja.
Ja, das ist halt einfach ein Punkt, wo man sagt, vielleicht ist die Gesellschaft einfach mit was Neuem nicht ganz so dran. Wie gesagt, 50 Shades of Grey ist zwar eine sehr abgespeckte Version, also eine sehr Soft-Version davon, aber die Leute haben es auch hart gefeiert. Vielleicht geht das ja auch ein Stück weit daran.
Ja, ich weiß deswegen. Nicht. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Thematik. Ich beobachte auch gerade, dass es mehr diskutiert wird. Also ich krieg zum Beispiel mit, dass Vincent G., dass er auch ein Video zu Dark Romance gemacht hat. Und das ist eigentlich immer so der Punkt, wo ich denke, okay, das scheint schon mehr ein gesellschaftliches Thema zu sein, als ein nischiges, wir reden über Büchergenre. Deswegen gerne auch eure Meinung in die Kommentare damit. Lassen wir noch eine Frage mit reinnehmen von Donatus. Der schreibt, hallo, könnt ihr mal eure aktuellen Decks, die ihr in Standard, Pioneer, Modern, ich editiere noch Legacy dazu, spielt, vorstellen? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt die Deckliste komplett durchgehen müssen, aber einfach nur, was für Decks spielst du aktuell? Oder was ist das letztgespieltes Deck, was du gerne spielst?
Tatsächlich ein Deck, was den nächsten Deck-Tag hat, grün-schwarz Midrange im Legacy mit einer Katze und Landfall. Ist ganz witzig, ein bisschen Länder-Tutoren, ein bisschen Kreaturen-Tutoren. Ist ganz sweet. In Pauper spiele ich Monorot, musste ich jetzt von Kuldota umbauen auf mehr so ein Burn-Ding wieder mit Lava-Darts und so ein Kram. In Pioneer spiele ich Schwarz-Weiß Humans. Das spiele ich, weil ich es einfach immer noch cool finde und immer noch, meiner Meinung nach, immer noch sehr stark ist und immer noch Vorteile gegenüber Mono-White Humans hat. Ja, das ist halt so ein Agro-Deck, das ist ganz gut. Im Modern spiele ich Schwarz-Weiß Eldrazi Flicker. Da geht es darum, dem Gegner ein bisschen mit Death and Taxes-stylischen Karten, die dem Gegner Ressourcen klauen und Handkarten klauen, langsam zu kontrollieren und dann mit Eldrazis den Gar auszumachen, mit so Midrange-Eldrazis. Und Standard habe ich aktuell, also das, was ich letzte Zeit gespielt habe, weil ich es einfach gut fand, war tatsächlich, um es auch zu testen, das Izzet Aggro mit dem Cory Steel Cutter. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen getestet auf Magic Online. Das wäre so das Standard-Deck of my choice.
Ich spiele hauptsächlich Pioneer, wenn es um 60-Karten-Formate geht. Und ich habe sogar ein Deck, weil momentan die Radio Ravnica-Liga ist, wo ich musste letzte Woche wegen meinem Umzug ein Match absagen. Aber ansonsten habe ich hier mein Mardu Greasefang-Deck, nachdem ich erst Rakdos Midrange gespielt habe, mal gebaut für die Liga. Und das werde ich auch noch die Liga durchspielen. Ich glaube, wir haben noch ein oder zwei Runden übrig. Dementsprechend, das wird auf jeden Fall momentan in Pioneer gespielt. Ich war jetzt noch nicht in FNM die letzte Zeit. In Modern, das einzige Deck, was ich immer noch so, wie sie es halt zusammen habe, beziehungsweise was ich mir zusammen schieben kann recht schnell, ist Voros Burn. Wobei das auch mal ein paar Upgrades gebrauchen könnte, gerade weil ich letztens eine Liste gesehen habe von Aspiring Spike, der so ein bisschen in Darcy reingeht und auch in Flage, dem Ganzen ein bisschen mehr Standhaftigkeit zu geben. Also ich glaube, nur so schnell wie möglich zum Finishen zu kommen, ist halt schwierig mit halt einer Flage im Format und Boros Energy. Muss man halt schauen. Tatsächlich für Standard habe ich jetzt auch überlegt, mir Mono Red, also ich habe Mono Red auf Arena und spiele es ab und zu da noch mal. Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich Bock, mir da noch mal tatsächlich das vollwertige das Standard Mono Red zu holen, mit dem Hintergedanken, dass es ja auch in Pioneer ziemlich gut ist. Und so kann man quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche holen. Und in Pauper ist es bei mir nach wie vor Dimir Control, beziehungsweise Dimir Delva, beziehungsweise Dimir Mill Serpents, also das Tolarian Terror Dimir Deck. Das ist da, wo ich das bleibe. Aber die meiste Varianz von Decks gibt es bei mir halt eben in Pioneer. Ja. Und da bin ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel gekommen, was zu bauen. Dahingehend ist eigentlich Commander tatsächlich ziemlich dankbar, dass man da ein Deck bauen kann und erstmal im Regal liegen lassen kann und dann kann man es irgendwann im halben Jahr nochmal spielen und man denkt so, ah ja,
ist du, noch cool. Ich mache alle zwei Wochen Decktext bei mir auf dem Channel. Das ist, ich muss andauernd Decks bauen. Dementsprechend bin ich mal ganz froh, wenn ich so Commander oder so Pioneer oder Modern einfach liegen lassen kann und sagen kann, ich hole das einfach raus, ich spiele, wenn ich es brauche, dann lasse ich es sonst liegen.
Genau. Aber das soweit all die Zeit, die wir haben für diese Woche. Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt an uns, die ihr im Podcast beantwortet haben wollt, dann schaut gerne mal vorbei in unserem Radio Ravnica Discord-Server. Da findet ihr fabelhafte Aktionen, wie eben das erwähnte Radio Ravnica-Turnier in den verschiedenen Formaten, wo ihr reinschauen könnt. Und damit sind wir auch schon am Ende von Folge 289. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben YouTube-Kanäle, wir haben Spotify und andere Plattformen, wo ihr uns gerne liken, followen und abonnieren könnt. YouTube-Kanäle ist einmal MTG Blackset in deinem Fall und Gamery in meinem Fall. Gerne da ein Abo da lassen, gerne liken, gerne kommentieren, soweit es eben möglich ist. Wir haben aber auch Social Media, alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, einmal über deine Website und einmal über meinen Linktree. Dementsprechend da gerne mal vorbeischauen. Dann natürlich noch vielen, vielen Dank an Holy fürs Sponsoring dieser Folge und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/Radio Ravnica die Getränke und das ganze Kontingent euch mal anschauen könnt für Holy und dann mit den Codes Ravnica 10 10% sparen könnt, Ravnica 5 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com/gamery. Und das machen die fabelhaften Goldunterstützer, namentlich Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico K., Siren, Sascha H., Simonim, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit den Updates vom Commander-Format-Panel und was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.